aufmerksam gemacht worden bin auf die Figur
Werner Kreisky. Ja, gern, sehr gern.
Ich bin im Jahre 1966 Präsident der Hochschullandschaft geworden. Darüber, über diese Periode, auch einige Sorgen, weil die Entwicklung innerhalb der Hochschule, alles, was die damaligen Akteure dann nachher gemacht haben, das ist auch interessant, wäre ein bisschen genauer zu untersuchen. Also ich bin nach Innsbruck gegangen, um den Wallnöfer, Landeshauptmann, der übrigens ein gebürtiger Schlodernzer war, und den Leiter der Meraner Hochschulwochen, dem Professor Eugen Turnherr, eine Ehrung zu überreichen. Und das habe ich gemacht mit dem Kulturreferenten der Hochschülerschaft damals, mit dem Hartmann Hinterhuber, der dann Vorstand der psychiatrischen Klinik an der Universität Innsbruck geworden ist. Und mit dem mir eigentlich sehr viel dann in der Durchführung der Psychiatriereform verbunden hat. Und beide, obwohl der Wallnöfer sicher kein Sozialist war, aber beide, und der Turnherr auch nicht, beide haben den Abgang Kreiskys damals als Außenminister bedauert. Es ist damals die monokolore Regierung Klaus gebildet worden. Und und sie haben den Eindruck gehabt, dass er in der Zeit, Beginn Regierung Klaus, bis er dann Vorsitzender der Sozialistischen Partei geworden ist, ich glaube 67 geworden, in der Zeit hat dieses Treffen stattgefunden und die haben das bedauert, weil er immerhin sein Einsatz für Südtirol war ja ausnehmend und großartig. Das hat nur er machen können aufgrund seiner internationalen Verbindungen. Und ja, er hat die Südtirol-Frage vor Juno gebracht, hat auch einen Draht zu den Südtirol-Aktivisten gehabt und hat mit seinem Außenministerkollegen Saragat eine Lösung ausgearbeitet, gute internationale Verankerung, aber inhaltlich hat die SVP, die Gremien der SVP gemeint, dass es nicht genug ist und dass man weiterbauen soll. Und das hat mit dem Kreisky ein großes Zerwürfnis mit sich gebracht. Und erst kurze Zeit vor dem Tode Kreiskys und letztlich eines Kuraufenthaltes im Iran haben sich die beiden scheint versöhnt. Ich bin nicht dabei gewesen, deswegen kann ich nur von Hören sagen. Dann das Zweite, das auch interessant ist, ich war nach meiner Zeit der Hochschülerschaft und hernach 2 Jahre beim Hugo Gamper als Konzipient. Und hernach bin ich in das Kulturassessorat gekommen, vor allem deshalb, weil ich die Studientitelverhandlungen mitgemacht habe als Präsident der Hochschülerschaft und die jemand gesucht haben. Und wobei zwischen mir und Selger ein Abgrund war, was die Ansichten anbelangt. Aber trotzdem, menschlich war er eigentlich zugänglich, und aber es ist eine andere Welt. Er ist auch in einer anderen Welt aufgewachsen, muss auch gerecht sein. Und wir haben ja wenig politische Erfahrung. Wir haben aber Gott sei Dank neu beginnen können, weil die Studentenbewegung doch etwas Neues gebracht hat. Und die in Rom habe ich damals ein Treffen nicht gehabt, sondern einem Treffen beigewohnt, einer Unterhaltung zwischen dem Senator Brucker und dem Landeshauptmannstellvertreter Benedikter. Und weil ich eben dort als Berater für die Durchführungsbestimmung, das waren die erste Durchführungsbestimmungen nach Verabschiedung des Verfassungsgesetzes, und die haben müssen am 20. Jänner 1972 verabschiedet werden, weil das ist Teil des Paketes gewesen. Ich war dort unten und wir haben halt da miteinander gearbeitet, und der Senator Brucker war an, auf den Abend haben sich irgendwo hingesetzt, da war der Benedikter für größere Unterhaltungen nicht sehr viel übrig gehabt hat, aber trotzdem, und dann sind sie auf die Rolle Kreiskis zu reden gekommen, und die waren sich nicht einig, welche Rolle der Kreisky bei den Attentaten gespielt hat. Ja, deswegen erzähle ich es Ihnen. Und also, ich weiß nicht mehr, wer was vertreten hat, auf jeden Fall war eine Stimme, die das gesagt wird, der liebe Kreisky hat den den Aktivisten des BAS, also der Befreiungsausschuss für Südtirol oder Südtirol, eigentlich grünes Licht gegeben, aber mit der Auflage, dass keine Menschen Leben zu schade kommen. Während der, mir kommt vor, das hat der Brucker vertreten, aber ich bin nicht sicher. Und der Benedikter hat es verneint. Er hat zwar Verbindung gehabt, aber das kann er sich nicht vorstellen. Aber das glaube ich, ich weiß nicht, wie weit Sie diese Geschichte kennen, aber das wird auch überall so gebracht.
Und das ist genau immer dieser Zwiespalt. Ja. Aber jetzt hat er denen einen Auftrag gegeben.
Also da waren die beiden nicht einig, die immerhin, der Benedikter ist mit dem Kreisky in New York gewesen, der Brucker ist ja eigentlich der politisch sehr stark Engagierte und vielleicht in der Parteipolitik derjenige, der das gute und schlechte weitergemacht hat, während der Maniago eher zurückgezogen war und alles überdacht hat und natürlich schon der verantwortlich für das Ganze war. Er hat auch im Großen und Ganzen nicht recht gut entschieden, nicht aus der Hüfte heraus, sondern es ist alles, was er gemacht hat, durchdacht gewesen. Wobei ich sagen muss, das hat auch einen bestimmten Grund, dass ich damals, weil das Ganze recht unübersichtlich eine Anreihung von Bestimmungen war und nicht eine für einen Juristen ein durchdachter Korpus, nicht das war. Und zweitens, das Vertrauen in die italienische Politik, das ist damals, und die war ein guter Freund vom Hans Titel. Und auch der Hugo Gampa, bei dem ich damals war, da haben wir lang diskutiert, auch der Senator Sand damals, die sind alles eigentlich Gegner des Pakets gewesen. Wobei ich glaube, dass der Maniago jetzt rückblickend gesehen, der Maniago recht gehabt hat. Mhm. Nicht? Mhm. Aber man kann mit jemandem, der da 25 Jahre ist und da nicht durchblickt, mehr verlangen.
Ja, ja.
So ein ganz andere Kaliber, mhm. Dann gesehen, dass es doch vernünftig war, mhm. das zu machen. Und mhm. wahrscheinlich die liebe Regierung in Rom hat sich auch befleißigt, hier dann weiterzumachen. Der Einsatz von Benedikta, der war ja großartig, weil was er noch weitergebracht hat im Interpretationswege, das mhm. war schon auch. Und es, nicht umsonst hat es 20 Jahre gebraucht bis zur
Streitbeilegung.
Mhm. Also ich war damals Präsident der Hochschülerschaft. Die Jahre ab 66 waren besondere Jahre. Mhm. Eine neue Generation, die mit Kriegen nichts mehr zu tun gehabt hat, ist auf den Plan getreten. Die Frankfurter Schule hat ja viele begeistert. Ist ja eine Art Befreiungstheorie. Wenn man jetzt sieht, der brasilianische Bischof und der brasilianische Puff, die haben auch eine, aus ihrer Warte eine Befreiungstheorie gebracht, aber das war eine gesellschaftliche Befreiungstheorie, beginnend mit einer Neuausrichtung von Lebensentwürfen und von Erziehung und so weiter. Also das hat natürlich die Studenten Generation sehr stark geprägt. Wir haben interessanterweise dann nach der Reformierung, darüber komme ich auch noch zu reden, der Meraner Hochschulwochen, die haben wir dann zu Südtiroler Hochschulwochen in Bozen gemacht, ist uns gelungen, den Horkheimer herzukriegen.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Ja, weil wir angeboten haben, da hat irgendein Sprössling einer Bozener Familie hat ein Kleinflugzeug gehabt. Und dann haben wir angeboten, dass wir ihn abholen im Tessin, einmal im Tessin, und dass wir ihn herbringen. Das hat er dann gesagt. Er hat dann gesagt, dafür braucht er sich, aber er kommt mit seiner Nichte mit dem Zug.
Aha,
aber das Angebot, dass wir ihn haben, das scheint, es hat ihn beeindruckt. Ja. Und deswegen 1970 ist er gekommen. Und sonst natürlich ist der Marcuse ja der Theoretiker der Studentenrevolution der 68er gewesen. Aber wie gesagt, ich sage es nur, weil wir den Horkheimer hergebracht haben und ich nach wie vor stolz.
Zu Recht. Das war mein Wunsch.
Wir haben im Laurin herausgesessen.
Wirklich?
Der Mummel, der Gerhard, ich weiß nicht, ob Sie kennen, der Hans Ecker und ich. Also wir haben diese Südtiroler Hochschulwochen dann, ich war Präsident. Und initiiert und auch zum Leidwesen vor allem der Dolomiten. Es hat Demonstrationen gegen die Dolomiten gegeben. Der Langer hat sie angeführt. Also es war eine interessante Zeit.
Klar,
ja. Und der Muff von 1000 Jahren, das kennen Sie auch, aber ich sage es deshalb, weil ich dann Ehrensenator der Universität Innsbruck geworden bin vor vier, fünf Jahren und diese Robe getragen habe und der Töchterle hat die Laudatio gehalten, weil ich Gesetze eingebracht habe, die Finanzierung, was immer früher abgelehnt worden ist, weil wir scheint keine Kompetenzen gehabt haben, aber jedenfalls diese Norm ist durchgegangen in Rom und wir doch sehr stark, sei es was Forschung und Lehrtätigkeit, jetzt da Innsbruck finanzieren können. Da hat der Herr Rektor hat die Laudatio gehalten und dann hat er gesagt, ja, ich hätte ihm gesagt, dass wir gerade gegen diese Talare polemisiert haben und aber jetzt darfst du, musst du zum Talartag. Aber es ist natürlich sind sehr viele Jahre ins Land gegangen. Und diese Bewertung hat, oder diese Bewegung hat auch die Südtiroler Hochschülerschaft, hat Auswirkungen auf die Südtiroler,
ja.
Wie überhaupt auf die Politik in allen europäischen Ländern. Mhm. Und vor allem, ich glaube, der Wandel war fundamental. Die Jugend ist sehr stark politisiert worden, Studenten, Intellektuelle, Künstler. Bei uns vor allem Stuffer, Siegfried Stuffer,
ja, ja.
Alexander Langer, Viktor Warda und eine Brandrede vom Norbert C. Kaser, damals in der Cusanus Akademie in Brixen. Also er hat da richtig mitgemacht. Nicht? Und auch die Welt der Künstler, wobei das Kulturleben damals recht konservativ war und recht wenig gewesen ist. Die Hochschülerschaft war die, die ein bisschen Leben ins Verhältnis. Das ist ganz eine andere Zeit gewesen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, wahrscheinlich war es ja genau die Südtiroler Hochschülerschaft,
ja.
die initiiert hat.
Ja.
Wie war das genau? Also einfach, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie hätten Sie jetzt gesagt, war die Situation da und was war das Neue, was Sie durch die SH Südtirol in Südtirol reinbringen haben können?
Ja, was wir hereingebracht haben, und das, glaube ich, kann man zusammenhang mit der Reform der Mariner Hochschulwochen irgendwo explizieren. Die Mariner Hochschulwochen waren eigentlich eine recht konservative Veranstaltung. Es ist sogar der Schuschnigg einmal gekommen. Es ist allerdings der Kreisky auch da gewesen bei den Mariner Hochschulwochen.
Ja, das hat man ja ans Benedikt
gesagt. Ja, genau. Ja, nicht, das, den Kreisky habe ich nicht miterlebt, aber den Schuschnigg habe ich miterlebt. Ja, und wie er damals hat dieses Regime auch Lager gehabt und wie er da diese Lager verteidigt hat, das hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm. Also, es ist eine große Öffnung gefordert worden und teilweise haben wir auch das durchgesetzt. Mhm. Wir haben eine Auseinandersetzung zum Beispiel gehabt, wo wir irgendeinen protestantischen Theologen hinkriegen haben wollen, beziehungsweise eine liberale Bildungspolitikerin, bin nicht sicher, ob es die Handbrücher war, ob die schon, aber mir kommt vor im Hinterkopf, jedenfalls ist es eine liberale Politikerin gewesen, die haben wir auch gekriegt. Das ist natürlich nicht genehmigt worden und deshalb hat sich die Südtiroler Hochschülerschaft unter meiner Präsidentschaft dort zurückgezogen. Aber die Auseinandersetzung mit dem Kulturinstitut war da und wir haben dann mit dem Kulturinstitut, SH Kulturinstitut, das Forum für Bildung und Wissenschaft ins Leben gerufen und mit dem Ziel, diese Tradition der Mariner Hochschulwochen auf eine andere Weise neu aufleben zu lassen, und zwar in Bozen da. Und von Seiten des Kulturinstituts war Ecker und von Seiten der Hochschulschaft Mummelter, Gerhard. Und die war schon, ich habe in meinem letzten Jahr der Präsidentschaft schon promoviert und bin dann auserkoren worden, weil ich immer das Ganze mitverfolgt habe, noch als Präsident dieses Forums für Bildung und Wissenschaft. Und dort haben wir vor allem das Thema war Kommunikation und Wissenschaft. Und da war vor allem der Nenning. Ja, den kann ich mir erinnern. Dann natürlich der Horkheimer. Dann vor allem auch tschechische Dissidenten, die sind teilweise der Pelikan, Stockheimer, Pelikan hat einer geheißen. Ja, und die sind in Kleinfilmen sind die sehr behandelt, haben auch einiges vorgeführt. Und natürlich die Gespräche nach der Invasion stattgefunden. Man sieht, es hat sich dann vom Akkordlibet von Hanke, das hat das Kulturinstitut nie aufgeführt. Und das war schon. Und dann hat die Dolomiten immer sehr kritisch, aber nicht kritisch in dem Sinn, dass sie Argumente gebracht haben, sondern die waren nicht einverstanden, dass das Kulturinstitut mit der Hochschulschaft die Sachen macht. Und dann im nächsten Jahr haben wir mit dem Institut für Wirtschaft in Innsbruck und mit dem Erziehungswissenschaftlichen Institut eine große Tagung gemacht über das ganze Bildungswesen, Bildungsplanung in Sicht. Wir hatten vorgehabt, euch Last zu geben zu einem Bildungsplan. Nicht, aber der Plan ist etwas Kommunistisches gewesen, damals in Südtirol. Und das ist dann so gekommen, und auch die Thesen, die dort vertreten worden sind, hat das Kulturinstitut und die offizielle Kulturpolitik nicht überzeugt. Und die ist das aus dem Forum des Kulturinstituts dann 1971 ausgeschieden. Das Forum hat weitergemacht. SH ist geblieben als Mitglied. Es ist ein Verein gewesen. Es ist noch eine Zeit lang weitergegangen. Man hat sich mit Raumordnung befasst und mit anderen Fragen. Und dann ist es ausgelaufen, weil langsam die politische Orientierung differenziert worden ist und jeder, also man ist am Beginn des Berufes gewesen, eher berufliche Sorgen und Rampold, der war Chefredakteur.
Damals auch schon.
Oder irgendein. Nein, nicht einmal vielleicht schon, aber jedenfalls war er eine Persönlichkeit bei den Dolomiten. Der hat dann einen Artikel geschrieben, die Helden sind müde geworden.
Aha, mir scheint Böses.
Ja, aber man sieht, dass auf der einen Seite muss man sagen, dass die Studentenbewegung Südtirol, wie im Übrigen auch Österreich, gestreift hat im Vergleich zu den Vorkommnissen in Deutschland und in Frankreich. Also es ist nicht so, dass da Revolution, aber dass ein großer Druck war. Und unsere Studenten haben ja in allen möglichen Studienarten studiert. Und da sind ja die Hochschulgruppen gewesen, da sind alle möglichen Initiativen dann gestartet worden. Also es war schon ein Aufbruch. Mhm. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Mhm. Dann haben wir auch im nächsten Jahr jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen. Wir haben, die Hochschulgesellschaft hat immer Studientagen gehabt. Und da hat, ich glaube, 1964 der Egmont Jenny einmal ein großes Referat gehalten über seine politische Gesinnung. Aber das nur am Nebenbei. Wir haben dann diese Studientagung im Dietenheim veranstaltet und bei dieser Studientagung haben wir uns vor allem auch mit der Universitätsfrage beschäftigt. Das heißt, es ist damals diese Frage schon diskutiert worden.
Damals war Innsbruck noch nicht die Landesuniversität, oder?
Ja, aber ich weiß, der Hinterhuber war Kulturreferent. Seine These war ein Ableger der Universität Innsbruck in Bautzen zu machen. Wobei da viele haben eine zweisprachige Universität, die Italiener haben auch ihre Vorstellungen gehabt, aber ich weiß, aber das war er. Nicht sind andere gewesen, die dort mitdiskutiert haben, die für eine zweisprachige Universität waren. Freiburg ist gebracht worden, Löwen ist gebracht worden. Nicht? Und ja. Also das, die Studientagungen waren bildungspolitisch und auch kulturpolitisch wichtige Tagungen damals. Und 1967, die Dietenheimer haben uns ausgeladen, weil das Ganze doch eher ein bisschen nach Revolution gerochen hat. Und da bin ich. Ich war 66 Präsident, nachdem der Zanon Heinz, also 65 war der Durmwalder. Und da hat es noch recht tirolerisch ausgeschaut.
Okay,
Ministerale Rottringer, die Stadelmeier und so weiter.
Ja, genau.
66 ist dann Stuffer. Es ist auch der Langer schon auf die Bühne getreten, vor allem, und das ist ja auch interessant zu bemerken, dass nicht nur vom Norden diese Studentenbewegung, sondern auch von Florenz, Labira, und das ist eine eher katholisch ausgerichtete Geschichte gewesen. Labira ist, das sind Linkskatholiken gewesen, nicht? Und der Langer war ja Präsident oder halt Chef der Marianischen Kongregation bei den Franziskanern und hat immer gedrängt. Wir waren einmal der Zanon Heinz, guter Kollege von mir, beim Bischof. Der Langer hat auf jeden Fall wollen eine katholische Hochschülerschaft gründen.
Wirklich?
Ja, weil das Katholische, weil ich komme noch auf den Gargiter zu reden, das Katholische doch offener war geistig als das, was kulturpolitisch da über die Bühne gegangen ist. Also
für mich ist der Widerspruch.
Ja, es ist ja das Konzil gewesen. Nicht? Zumindest auf italienischer Seite ist. Und es sind viele Studenten gewesen, die in Florenz, in Rom und so weiter. Und die haben dann 66, ich weiß, der Bonnell, der dann Zivilrechtsprofessor geworden ist, auch da im Ding, und Stuffer, ich weiß nicht, wer sonst noch war, die haben den lieben Zenon Heinz, der ja dann Präsident des Landesgerichtes war, nicht, war 3 Monate Präsident der Hochschülerschaft und die haben eine Minderheit über die Ausrichtung, weil die Meinung vieler Studenten war, es ist nicht Aufgabe der Hochschülerschaft, am weltanschaulichen Gesicht Europas herum zu retuschieren.
Aha.
Und das ist dann doch sehr ungerecht diskutiert worden, weil ein Teil hat die Meinung vertreten, Hochschülerschaft ist die gewerkschaftliche Vertretung der Hochschülerschaft, hat sich mit denen. Und andere haben gesagt, die Hochschülerschaft, vor allem in Südtirol, die muss auch kulturpolitisch und so weiter in Erscheinung treten. Also, ja. 1967 sind wir dann nach Burgeis gegangen, in die Fürstenburg. Und dort haben wir den Klaus Gatterer eingeladen. Weil der hat aus seiner Distanz in Wien uns natürlich den Spiegel vorgehalten. Und auch Ratschläge gegeben, warum sehr kritisch, kann ich mich erinnern. Es hat dort auch ein, es hat geheißen Südtirol im Wandel. Interessant war, dass auch der Oehlinger da war. Damals Landwirtschaftsminister, der dann aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit hat gehen müssen. Aber,
interessante Mischung.
Aber er war Sozialdemokrat. Er ist ja, also wir haben einen aus der Ecke eingeladen, haben uns natürlich, also das war für uns auch sehr, da diese Vergangenheit, das haben wir nicht gewusst. Ja, und Gatterer hat ja auch Verbindungen mit wichtigen Exponenten der österreichischen Sozialdemokratie gehabt, vor allem mit dem Graz. Den damals Klubobmann in diesen Jahren, glaube ich, war. Oder? Ja. Über das Forum für Bildung und Wissenschaft habe ich geredet, war kein Rat, über ein Ding. Und das ist auch gemacht worden. Sagen muss man, dass diejenigen, Stuffer, Langer, diese Jungen alle und auch ja, Mummelter, auch ich, dass wir autonom geblieben sein. Wir haben, der Stuffer hat sich einmal jene angeschlossen, ist aber dort weggegangen, weil er gesagt hat, er ist viel zu autoritär. Aber sonst war das ein Suchen. Wobei dann die Entscheidungen relativ differenziert waren. Von den Arbeitnehmern und der Volkspartei bis die Neue Linke, die teilweise von der Lotto Continua gekommen ist. Wie der Langer und auch andere, die halt da die Neue Linke. Aber die haben Stuffer und Langer zusammen die Zeitschrift Die Brücke herausgebracht. Aber sonst seien diese Kolleginnen und Kollegen haben sich nicht weder auf italienischer Seite Parteien angeschlossen. Erst später, ja, sind Mitte der 70er Jahre und noch später sind neue Gruppierungen gebildet worden und man hat sich neuen Gruppierungen angeschlossen. Aber Mitte der 60er Jahre hat sich von Südtiroler Seite das parteipolitische Spektrum schon erweitert. Und da kam ich auf den Jenny. Er hat hat dann die Soziale Fortschrittspartei gegründet. Am 18.04.1966 und früher schon den Sozialdemokratischen Arbeitskreis oder Sozialfortschrittlichen Arbeitskreis in der Volkspartei.
Ach so.
Und könnte Ihnen dann sagen, wie der genau heißen.
Ja, das kann ich ja schon. Aber das war mir nicht bewusst, dass es das vorher schon gegeben hat.
Ja, ja. Und aus diesem Nukleus ist dann die Soziale Fortschrittspartei hervorgegangen. Es hat das Ganze geschwächt. Das heißt, der liebe Kreisky, ich weiß nicht, hat er eine Berufung verspürt, aber jedenfalls hat er einen Charakter gehabt, der wahrscheinlich schwierig war. Also sicher nicht teamfähig.
Sicher nicht teamfähig.
Das können wir auch noch dann schauen, wie das gegangen ist. Nicht? Und, aber es hat Konflikte gegeben. Der Maniago hat dann erklärt, also ein bisschen bin ich dann schon in diesen Kreis hineinkommen, dass er sich an die Spielregeln der Demokratie nicht gehalten hat und dass er im Widerspruch gehandelt hat. Parteistatut, er hat natürlich er hat meint, eine Partei, da kann er jetzt tun und lassen, was er will. Und Maniago hat damals den Eindruck gehabt, dass er hat wollen ausgeschlossen werden. Der Friedel Volker hat ihn immer verteidigt. Aber er hat auch gesagt, dass er vielleicht nur von Maniago, was er ins Feld geführt hat, er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass die SPÖ aufgrund ideologischer Ausrichtung jetzt vor dem Abschluss der Verhandlungen sehr stark eine Spaltung unterstützt. Das kann es ja nicht sein. Und die Begründung der Friedel Volker hat der ihn einige Male in Schutz genommen hat, hat festgestellt, dass der liebe Jenny zwar immer sozialdemokratische Grundprinzipien vertreten hat, aber nie detaillierte Vorschläge gebracht hat. Wo? In welcher Problematik? Und das kommt noch einmal. Wieso? Was andere dann sehr stark nachgeholt haben. Und auch der Dietl hat damals die Meinung vertreten, dass sich eine derart provokatorisch benimmt, dass die Parteileitung handeln muss. Und er hat allerdings gesagt, der Maniago hat sehr gezögert.
Okay.
Ja, das hat der Dietl.
Ja.
Und mit dem Dietl bin ich auch sehr befreundet gewesen. Nicht, und das wird schon stimmen.
Ja, na, ist zu vermuten, weil...
Damals, ja, weil das 66, er ist ja, wie die Paketgeschichte so gelaufen ist und so weiter, hat er den Parlamentsclub verlassen und hat dann eigene Wege gegangen. Ja. Kreisky hat erklärt, volles Verständnis für den Standpunkt, dass in der damaligen kritischen Situation das Lager der Südtiroler sollte nicht gespalten werden, weil Italien das nützen könnte. Also er war gegen die Spaltung. Nicht?
Ja.
Und allerdings hat die SPÖ dann gefordert, sie würde die Einheit der SVP schützen. Als Gegenleistung müsste die SVP tolerieren, dass sich die Sozialisten in dem Rahmen der Volkspartei organisieren können. Weil Richtungen sind zwar zugelassen gewesen, aber keine Organisationen haben sie bilden können. Und er hat zwar einen Arbeitskreis gebildet, aber er hat natürlich finanzielle Unterstützung haben wollen. Und das prioritäre politische Ziel waren die Verhandlungen über Leben, Weiterentwicklung der deutschen ladinischen Volksgruppe, Autonomie vor allem, wenn auch andere mit der Selbstbestimmung irgendwo geliebäugelt haben. Und das Pariser Abkommen sollte halt auch dem Geiste noch umgesetzt werden. Über die Rolle Kreiskis habe ich gesagt. Und wohl Verhandlungsergebnis Saragat auch. Allerdings, der Kreiske hat so interpretiert, dass die Volkspartei aus ideologischen Gründen das Verhandlungsergebnis abgelehnt hat. Weil zwar Sozialdemokraten, Kreiske und der Saragat das verhandelt haben und abschließen haben wollen und in der Volkspartei Geister waren, die einfach nicht haben wollen, dass Sozialdemokraten das machen. Und dazu ist da gekommen, dass der Bischof Gargitter in einem Hirtenbrief die christliche Religion mit dem Sozialismus für unvereinbar erklärt hat. Im Jahre 65. Nicht? Eigentlich wieder, er war im Konzil eigentlich bei den Fortschrittlichen.
Schon?
Der Gargitter. Ja.
Aha.
Im Gegensatz zum Gasser beim ersten Vatikanum, der war derjenige, der ein Pfeiler der Diskutanten, die für die Unfehlbarkeit des Papstes geworben haben, wobei die ungarischen Bischöfe alle dagegen waren und auch die Englischen. Aber jedenfalls er hat, ich kann mich erinnern an den Hirtenbrief, und das hat er so erklärt. Und die Verhandlungen seien dann mit der monokolaren Regierung Strauß, Doncic, Sorini und dann Waldheim mit dem Christdemokraten Aldo Moro weitergeführt worden. Also Bozen, das hat Rieni immer vertreten, Bozen, Rom und Klaus, also diese Zeit bis 70, die haben sich da zusammengetan und das Resultat war ein christdemokratisches Resultat. Und das hat der Kreis der SVP nie entschieden. Jetzt sage ich Ihnen etwas, aber das dürfen Sie nicht brauchen, weil aber dann, wie die Südtiroler Volkspartei es so mit ihm getrieben hat, hat, glaube ich, jedenfalls den Jenny nichts mehr gehalten, weil er einfach eine Partei gegründet hat und das mit einer bestimmten Mission vorangetrieben hat. Er hat ja aufgrund seines Aufenthaltes in Wien, wo er klinische Ausbildung, ich glaube, 4-5 Jahre dort war, auch Kontakte mit der Sozialdemokratie gehabt, und im August 1964 hat er auch in Kärnten, wo der Kreisky in Urlaub, dort hat er den Kreisky kennengelernt. Er war von Kreisky natürlich sehr beeindruckt, und es war ein Lehrer gewesen, seine Lehre. Und das hat seine politische Tätigkeit auch geprägt, weil ich glaube, er hat sich irgendwo als der Südtiroler Kreisky gefühlt, der den Südtirolern neue Lebensformen und so weiter. Es ist immerhin auch die Zeit gewesen, der Abtreibungsdiskussion dann.
Ja, stimmt.
Wenn auch ein bisschen später, in den 70er Jahren, dann die Scheidung. Und ja, und dann auch andere Dinge, also das hat er schon mitvertreten, wobei die Südtiroler Volkspartei da sicher auf kirchlichen Positionen geblieben ist. Nicht, also ich möchte nicht sagen, dass er das nicht ehrlich gemeint hat. Also das möchte ich nicht behaupten. Dass er aber den Anlass, weil gegen Kreisky und gegen die SPÖ hat er sicher, weil er hat ja die Unterstützung gebraucht und hat sie auch finanzieller Art stark gekriegt, die finanzielle Unterstützung.
Ja, ist eine interessante Überlegung.
Kreisky hat auch bei Maniago durchgesetzt. Im Jahr 1964 hat er ja noch auf der SVB-Liste, er hat zwar den Arbeitskreis gehabt, aber auf der SVB-Liste kandidiert.
Und soweit ich weiß, wer hat mir das erzählt? Ich glaube, der Hans Benedikt, dass der Maniago das eigentlich nicht wirklich wollte, dass der Jenny.
Ja, hat er schon gesagt.
Ja, eben.
Der Maniago wollte nicht, der Wirtl hat gesagt, da muss man etwas tun. Und der Maniago hat gezögert. Also der Maniago kann man das nicht, da ist er der Brucker. Und der Brucker aus verschmähter Liebe, weil mit dem Brucker hat der Jenny ja gut zusammengearbeitet. Aber dann war er, glaube ich, Fraktionschef in der Region, wie die Region noch stark war. Dann hat der Landtag ja nicht allzu viel zu sagen gehabt. Nicht, da hat er halt auch schauen müssen, der Brucker wahrscheinlich, aber dass er seinen Laden zusammenhaltet, und er hat halt getan, was er wahrscheinlich gewollt hat. Nicht, und er wird schon, so, seine Überzeugung muss man ihm lassen.
Ja, ja, klar.
Nur etwas politisch muss schon auch, wenn er politisch etwas weiterbringen will, muss natürlich schon auch aufpassen, unter welchen Umständen du etwas machst. Weil es war ja alles ausgerichtet und über Jahre noch ausgerichtet oder beeinflusst von dem ethnischen Kitt, also sehr stark. Und da kann man in einer konservativen Region, weil er hat dann Wahlkampfmethoden, wienerische, nicht, er hat nicht nach Nordtirol geschaut. Er hat da wienerische weiße Brat, habe ich das ja selber gesehen, wie er da aufgetreten ist. Also interessant, nicht? Also ich sage ja nichts. Nur in einer so konservativen Region, weil das hat die SPÖ wahrscheinlich auch nicht in Nordtirol gemacht, so wie es er da versucht hat. Nein, aber ich kann es nicht sagen. Soweit ich die SPÖler in Nordtirol kenne, das waren alles relativ biedere Genossen.
Ich weiß muss man wahrscheinlich in der Umgebung auch sein.
Ja,
ja. Aber ich meine, bei den ersten Wahlen, wo die SFB angetreten ist, da haben sie ja noch einen relativen Erfolg gehabt. Und beim zweiten Mal sind sie ja nachher deutlich zurückgegangen.
Nein, das stimmt nicht. Rene ist gewählt worden. Und wie er ausgeschlossen worden ist, hat man ihm das Mandat, hat die Volkspartei. Mhm. Und das ist nochmal Jenny. Mhm. 68, also damals ist er alle vier Jahre gewählt. Ja. Ja, da hat er unbedingt ja, sich stellen wollen, ist aber dann nicht durchgekommen, 68. Mhm, auch bei den Parlamentswahlen nicht.
Ja, stimmt.
Sind, glaube ich, auch 68. Ja. Nicht. Mhm. Ist auch nicht durchgekommen. Mhm. Wobei Kreisky 68 in Sulpbautal oder in Innsbruck, er war in Innsbruck draußen, gesagt hat, er hat dann Strategie geändert, dass die SPÖ die SFP als Bruderpartei beachtet und betrachtet. Mhm. Und das muss man auch sagen, liebe Jenny, war sehr insistent. Überall, wo er nicht eingeladen worden ist und wo er nicht dabei war, das ist alles undemokratisch gewesen,
okay,
nach seiner Meinung. Wobei das man sagen muss, was seine politische Legitimation anbelangt, ist schon seine ganze Entwicklung sehr zu hinterfragen.
Ja,
weil 68 ist er nicht durchgekommen. Und wobei die SPÖ hinter ihm gestanden ist, mit allem Drum und Dran. Dann 73 ist er dann gewählt worden mit einem Restmandat.
Genau, ja.
78 hat er dann versucht, irgendetwas, jedenfalls ist er auch nicht gewählt worden.
Ja, ja.
Und 83 mit dem, haben sich dann geeinigt, kann man auch noch darüber reden, mit dem SBS,
ja.
Mit der SBS. Und dort sind sie beide baden gegangen.
Ja, ja,
ja. Wobei ich sage, er hat natürlich das immer den Arbeitnehmern in die Schuhe geschoben. Die haben ihn das Ganze vermasselt. Und den Maniago, der die Arbeitnehmer so als Handlanger eingesetzt hat. Und das hat er immer vertreten. Und das hat ihm das ganze Konzept durcheinander gebracht. Aber er war auch nie bereit. Ich habe mit dem Freier mal geredet, mit ihm. Er war nie bereit, auf die anderen zuzugehen.
Ich wollte gerade fragen, hat irgendwer jetzt von der Arbeitnehmerseite...
Ja. Es war dann schon...
Zusammenarbeit
zu,
geben?
Nein, es war schon zu spät, würde ich sagen. Weil er, fortgefahren ist und... Aber zumindest, er hat sich geweigert, mit der SBS zusammenzuarbeiten. Und die jungen Leute sind ihm ja davon gegangen. Er hat ja diese Spaltergruppe um Leimstädter Gerhard. Mhm. Mhm. Die Jungen haben ja aufbegehrt.
Ja.
Und die anderen, der Florinett und der Beiner, die sind abgesprungen, sind zum Dietl gegangen, weil er einen Trentiner Politiker fürs Parlament unterstützt hat.
Aha.
Und einmal mit den Republikanern umgetreten ist. Und da hat er riskiert, dass ihn die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten ausschmeißen. Nicht? Also das, da hat er jedenfalls keine glückliche Hand. Er war kein, ich meine, der Kreisky war ein erleuchteter Parteiführer, aber er war, sein Charakter hat es nicht zugelassen. Nicht?
Ja.
Wenn er vielleicht den Gnade gehabt hätte, ein bisschen langsam einzusteigen, natürlich diesen Arbeitskreis zu pflegen, mal gewartet hat, bis das Paket unter Dach und Fach ist, hätte er es ja auch machen können für den Titel. Und wenn einmal der Titel seine SPS gegründet hat, wobei ich glaube, der Graz dann gesagt hat, was die SPS anbelangt, ja, nachdem Sozialdemokratie modern ist, möchten jetzt alle Sozialdemokraten sein. Und auch der Graz sagt, zu den einzigen Sozialdemokraten, schon noch, schon in der Zeit, wo die SPS Fuß gefasst, die hat ja mal zwei Abgeordnete Fuß gefasst hat, hat er gesagt, ja, also sie, die einzigen Sozialdemokraten, das ist der Jenny. Und die SPÖ hat lange Zeit, bis in die 80er Jahre hinein, bis alles durch die Brille von Jenny, die ganze Südtiroler Entwicklung, durch die Brille von Jenny und von der SPÖ oder von der SFB. Das, was die gemacht haben, und der Jenny, der Verfolgte und alles. Aber dass intern das nicht gestimmt hat, nicht?
Ja.
Das ist nicht in der Weise, weil es sind ja Junge, die mal, ich weiß nicht, ob sie die Mehrheit kommen, aber fast die Mehrheit kommt, die eine eigene Versammlung einberufen haben, wo der Jende gar nicht hingegangen ist. Und die sind dann alle zur SPS gegangen. Nicht? Also der Leinstädter mit seiner Gruppe, der Beiner, der Florinett, aber das ist ein SFBler Doc gewesen. Wobei interessanterweise, weil sie den Benedikt der Hans, er hat ja gute Verbindungen zur SPÖ gehabt. Aber zur SFB ist er nicht gegangen.
Das hat er mir ja erzählt, ja.
Nicht? Also, da hat er, wobei er, der Hans Benedikt, da, wie der Titel, die SPS gegründet hat, vorher schon die Südtiroler Nachrichten herausgebracht hat. Und da war derjenige mal Chefredakteur. Oder Herausgeber, was ich nicht genau. Und der Hans Benedikt war dort, ich würde fast sagen, die wichtigste Person, der wichtigste Redakteur, auch der Sepp Meier, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, der ist Landwirtschaft.
Genau,
war im Bauernbund lang, wie die
Bauern. Der war der Landesrat, oder? Der Sepp Meier
war. Ja, der war zu Beginn, Vize-Landesrat und dann ist der Landesrat geworden und für Landwirtschaft zuständig.
Ich habe eine Schicht vor Augen.
Ist der Bezirksobmann von Bozen Stadt und Land gewesen. Er hat immer bei den Parteien wohl mehr Stimmen gekriegt als der Maniago.
Wirklich?
Im Bezirk Posen, Stadt und Land.
Die Bauern hier.
Ja. Ja, also die SPÖ hat dann gesagt, aber der liebe Kreisky hat sich dann immer noch eingemischt und auf Druck vom Kreisky hat der Jenny, obwohl er mit Reststimmen gewählt worden ist und allein dort war im Landtag, Fraktionsstatus kriegt.
Wirklich?
Seither hat auch ein einziger im Südtiroler Landtag Fraktionsstatus. Aha. Aber das ist darauf zurückzuführen, dass die Volkspartei den Kreisky erhöht hat. Ja. Und ja. Ja. Die SPS und die Arbeitnehmer in Südtirol sind hier über lange Zeit nie als Partner von Seiten der SPÖ anerkannt worden. Also es ist diese SFB als Bruderpartei, das haben sie durchgehalten. Und ja, der Dietl hat die SPS im Jahr 1972 gegründet. Ja. Zuerst hat er mal fürs Parlament kandidiert als Unabhängiger. Ist dann nicht gewählt worden und dann hat er die SPS, oder hat er zuerst die SPS gegründet. Das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls 1972 hat er die SPS gegründet. Und da sind einige, die Sympathien auf den Jens Brenner Knoll zum Beispiel. Kann ich mich erinnern, bei Studientagungen war er ja ein Fan vom Jenny. Aber der hat dann, ist dann bei Dietl, mit Dietl gegangen. Und wie gesagt, die Jungen, Putschisten, manche hat er sie geheißen, oder Spalter, die sind auch zum Dietl gegangen. Der Dietl war ein erklärter Gegner des Pakets. Er war Herausgeber der Südtiroler Nachrichten. Aber er hat zwar volkstumspolitisch einen härteren Kurs gefahren, hat aber eine größere kulturelle Öffnung gehabt. Also er war kulturpolitisch auch mit damals in der Diskussion, es ist irgendwo in den, ich glaube, 67 das Haus der Kultur eröffnet worden. Und wir haben vor Guarda Langer im Tag vorher eine Veranstaltung gemacht im Gemeindesaal über unsere Vorstellungen zur Kulturpolitik. Und der Dietl hat uns damals unterstützt. Also er, ich bin nach wie vor überzeugt, er war sehr offen, sozial sehr offen, also da bin ich sicher, aber auch kulturell, mit den Jungen, da hat er, auch eine große Familie gehabt.
Ja, eben.
Aber jedenfalls war er sehr offen. Und über den autoritären Führungsstil von Jenny und über den Zickzack-Kurs habe ich schon geredet. Und er hat sich nie entschließen können, der Jenny, obwohl die anderen es ganz gerne gehabt hätten, mit SPS zusammenzuarbeiten. Und
glauben Sie, war das, weil er dann immer an der Spitze der Partei gewesen war, weil dann hat er ja müssen hinter dem Dietl zurücktreten, oder?
Ja, aber hernach, im Jahr 83, haben sie beschlossen, beide Parteien zusammenzugehen. Ja. Gemeinsam mit dem Jenny als Spitzenkandidaten. Und das Bündnis hat dann keinen Sitz erzielt, obwohl der SPS einmal zwei gehabt hat, auch der Jenny drin war. Das spricht für meine Begriffe schon auch Bände. Mhm. Und da kann man nicht, sicher hat die SVP eine vorherrschende Stellung gehabt, ja, und sicher den lieben Jene nicht als Partner behandelt, nicht, sondern die werden ihre Dinge schon auch ausgespielt haben. Ja, wie dann das Paket verabschiedet war, haben sich sozial Engagierte im ASGP, wobei Teile des ASGP auch beim Viertel waren, bei der SBS waren,
mhm, ja,
der Erschbaumer, mhm, kommt ja vom ASGP,
ja,
und auf der anderen Seite war der Wiedmann,
ja, genau,
der Hans Wiedmann.
Mhm.
Also zu Beginn der 70er Jahre haben sich die zusammengetan schon zu irgendeinem Arbeitskreis,
mhm,
und sind dann, ich weiß, ich bin dann, ohne bei dem Kreis zu sein, aber immerhin in Übereinstimmung mit ihnen, 84 zu den Gemeinderatswahlen,
mhm,
angetreten, mhm, in Bozen. Aber da waren sie, waren die schon präsent.
Mhm.
Und die Leute sind kommen aus dem KVW,
mhm,
aus dem ASGB,
mhm,
die Lehrer, die ja auch ein guter Teil der Arbeitnehmer waren, vielleicht sogar über Jahre die Spitze der Arbeitnehmer waren, die haben sich zusammen, und es waren, wie in meinem Fall, auch Vertreter der damaligen Studenten und ein Kreis von Leuten, die damals in der Hochschülerschaft waren,
mhm,
und dann, mhm, irgendwo politisch heimatlos, mhm, und die gerne zu den Arbeitnehmern gegangen sein.
Mhm.
Und das hat sich hingezogen die ganze Zeit, dass, mhm, dass sehr viele Personen gesagt haben, und das Institut der Arbeitnehmer heißt also Arbeitnehmer und Selbstständige, und die sich dazugehörig fühlen. Es sind auch Architekten dort gewesen,
ja,
Freiberufler.
Mhm.
Also ich war ja nicht bei der Gründung dann 75 der Meinung, ich hätte eher gesagt, soziale Bewegung,
mhm,
mit Arbeitnehmern, weil das mit den Arbeitnehmern ist so eine Sache. Und das hat man dann bei der Unterberger auch gesehen, die ja Rechtsanwältin ist, die aber sicher persönlich auf sozialdemokratischen Positionen ist, die ganze Frauenpolitik, und überhaupt ist sicher nicht auf christlich-sozialen Positionen, die ist dort angesiedelt. Aber das ist dann gesagt worden, ja, das ist keine Arbeitnehmerin. Nicht? Nicht, mhm, weil hätte man beim Kreis gehen wahrscheinlich auch so.
Ja, ja, genau.
Also da ist man, hat man das Ganze zu kurz genommen.
Aha, aha.
Aber es hat insofern eingeschlagen, weil man erstens einmal, ja, die SVP nicht verlassen hat und insofern nicht gegeneinander irgendwo zu kämpfen gehabt haben, sondern dass man gesehen hat, welches die Situation ist. Es sind natürlich nur die Durchführungsbestimmungen auch gestanden, nicht? Das hat er ja erst richtig begonnen mit den Durchführungsbestimmungen. Und deshalb war halt die Meinung die, dass man parteipolitisch eher vorsichtig sein soll und versuchen sollte, intern die Dinge umzugehen, was der Jenny natürlich auch versucht hat, aber und dass man versucht, die Probleme, also keine Grabenkämpfe, sondern die Probleme, Industrieansiedlungen in der Peripherie, nicht, wenn man sich an die Continental, wobei die Continental nicht der richtige Industriebetrieb war, aber immerhin haben viele, auch aus meiner Familie, haben viele müssen ins Ausland gehen, nach Baden-Württemberg, in die Schweiz vor allem auch. Es sind vor allem die Madlern in die Schweiz, die Burg nach Baden-Württemberg, weil einfach die Arbeitsplätze in den größeren urbanen Zentren von und die Industrien dort von Italienern besetzt waren. Und die Zuwanderung ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Demokratie tapfer weitergegangen. Ja. Sigmunds Grund lässt grüßen, ja. Nicht? Ja. Und die Wohnbaupolitik. Mhm. Also das war schon ein ganz großes Problem. Und da kann man nicht sagen, die hat der Maniago gerufen. Also wenn da jemand wie ich das in der Familie erlebt hat, dann braucht nicht mehr der Maniago rufen, nicht? Da weißt schon, was du politisch zu tun hast. Dann Bildungsnotstand durch den ganzen faschistischen Maßnahmen ist die Lehrerschaft ja dezimiert worden. Es hat ja schon in der Grundschule Notlehrer gegeben, die nicht entsprechen. Dann wie die Mittelschule 63 gekommen ist, haben ein ganz kleiner Prozentsatz den richtigen Studientitel. Deswegen die Werkstudentenkurse, wo der Graz als Unterrichtsminister stark eingestiegen ist. Auch die Universität Innsbruck, die da durchgeführt worden sind. Und dann hat es die andere Initiative gegeben, Padua Innsbruck. Also dort war ich einmal sehr stark engagiert in dieser Geschichte. Konsortium zur Rundbildung von Mittelschullehrern, weil ich auch ins Kulturassessorat damals gerufen worden bin und Studientitel und diese Lehrergeschichten. Dann die Lehrbefähigungsprüfungen, wo wir Professoren aus dem ganzen deutschen Sprachraum gebraucht haben, um die herzukriegen. Also in Zusammenarbeit mit den Vertretern dieser Supplenten und auch derjenigen, die, weil die Lehrbefähigungsprüfungen sind auch nicht gemacht worden, in Zusammenarbeit, also da hat es schon einen Schulterschluss zwischen Arbeitnehmer und diesen Kreisen gegeben. Und da hat der Volker recht, also nur zu behaupten, ich bin Sozialdemokrat, und nicht ein Team zusammenzukriegen, das vor allem diese konkreten Dinge umgeht, ist halt zu wenig. Und dann der ganze Haufen von Sozialwohnungen und Genossenschaften, und da hat sich die Franzerin wirklich umgetan und alles unternommen. Dann, wenn man bedenkt, 1972 ist das Wohnbauinstitut ans Land übergegangen. 90% waren dort von Italienern besetzt. Nicht? Dann die ganze Grunddiskussion. Es ist ja reformiert worden, die Bauzuweisung. Und jeder hat müssen die Hälfte dem sozialen Wohnbau abtreten, die Hälfte dem freien Wohnbau. Nicht? Früher haben die, also vorher haben die Bauern recht freigebig die Gründe zur Verfügung gestellt. Wir sie aber müssen haben, die Hälfte abzutreten, haben sie blockiert. Und deswegen, das war das Hauptargument der PDU mit Lunger und Co. Meraner. Da hat es schon auch größere Auseinandersetzungen gegeben. Ich weiß, ich bin dann an einem Wettbewerb als Vizedirektor und als Direktor des Wohnbauinstituts gemacht. Und das waren schwierige Zeiten, wie wir draußen Gründe besetzt haben, damit wir soziale Wohnungen bauen. Und das hat uns irgendwo zusammengeschmiedet, weil ich habe weder die Franzeline noch Müller und insofern kennt, aber das ist wesentlich jünger, weil er im Vinzentinum war. Aber auch andere, die sind Leute aus der öffentlichen Verwaltung, vor allem Staatsverwaltungen, zu uns gezogen. Dann Lehrer, dann Leute, die große Wohnbauprobleme gehabt haben. Dann das Grundeinkommen, die Sicherung des Existenzminimums. Es ist auch die Sanitätsreform gekommen. Und was war? Also wir haben als Arbeitnehmer nicht unterschieden, bist du Sozialdemokrat und christlich-sozial. Der Nicola, wie das schon weiter fortgeschritten war, da haben wir uns mal getroffen mit einer Gruppe von Sozialdemokraten, deutschen Sozialdemokraten im Iran. Und er hat als erster geredet, hat denen einmal gesagt, dass er ein christlich-sozialer ist. Da werden wir sich gedacht haben, ja, was können denn die da her? Aber es hat, zwischen uns haben wir uns die Fragen nicht so sehr gestellt zu Beginn, sondern es ist darum gegangen, die verschiedenen Probleme umzugehen und zu schauen innerhalb der Partei, weil die Partei war ja alles andere als sozial aufgeschlossen, nicht? Das muss man auch sagen. Und da muss ich halt sagen, war der Maniago schon ein Ansprechpartner. Nicht? Ja. Er hat schon versucht zu vermitteln, aber zu meinen, dass so eine Parteistrategie war, also das stimmt absolut nicht. Dass der Maniago vermittelt hat, also das stimmt schon, wobei der Maniago auch den Benedikter für seine Urbanistik die Stange gehalten hat. Also er war auch für die Umsiedlung der Kontinental, wo sie jetzt noch auf den Anstiezigen alle fluchen. Nicht? Also es war nicht leicht für ihn.
Ja.
Nicht? Aber trotzdem hat er gesehen, ich habe dann im Jahre 78 diesen Brief der 83er unterschrieben. Den hat der Palaver von der Hochschulschaft vorbereitet. Ja. Und die Quintessenz war, wir wehren uns dagegen, dass alle kritischen Geister als Kommunisten abgestimmt werden.
Ja, ja.
Und die junge Generation, wo noch der Benedikt ein Hauptführer war, die haben nichts anderes zu tun gewusst, als der Hochschülerschaft auf den Deckel zu gehen. Das ist das Feindbild der jungen Generation geworden. Und die junge Generation ist teilweise wesentlich rechter umgesiedelt gewesen als die Gesamtpartei oder selber. Das ist, glaube ich, der Ball ist, der Petterlini war rechts außen. Und ich auf einmal über die neue Mitte, jetzt mit dem BD, und wir haben ja als Arbeitnehmer eingebracht einen Gesetzesentwurf für in der Region, weil die Region die soziale Vorsorge hat, Erhöhung der Familienzulagen, Pflege, Versicherung, ja. Die Sicherung, die überhaupt nichts ist, für meine Begriffe keine subjektiven Rechte gibt, obwohl das, wir haben den Pflegebeitrag schon in den 90er Jahren eingeführt und jetzt sagen sie auch nichts anderes. Sie haben leider das Geld und haben praktisch auch wenig Geld dazu getan, der Deiner und Co. Und sie reden von Pflegesicherung, es ist ein Pflegebeitrag, wie in Österreich, aber nicht eine Pflegeversicherung. Nicht? Wenn die kein Geld mehr haben, dann streichen sie das. Aber wenn ich eine Versicherung abschließe, die, wo ich die Dinge absetzen kann, steuerlich, dann habe ich ein subjektives Recht. Das nur nebenbei.
Aber weil Sie gerade gesagt haben, der Maniago war jemand, der vermittelt hat.
Ja.
Zwischen der Partei und dem Arbeitnehmerflügel.
Ja.
Was hat es da für Geschichten gegeben? Oder wer war da besonders dagegen? Oder können Sie sich da an was Bestimmtes erinnern, wie die Reaktionen waren jetzt? Was ich von Seiten von Bauernvertretern oder von eher bürgerlichen, christlich-sozialen. Können Sie sich da an was erinnern?
Ja, also Gegner hat es da, vor allem die Neue Mitte, Brucker, war ein erklärter Gegner der Arbeitnehmer. Auch Petterlini damals, wobei heute vielleicht denkt er auch anders, Baal, dann Zinger, die ganze rechte Reichshälfte. Also nicht so sehr die Bauern, wir haben mit einzelnen Bauern, Bürgermeister, ein gutes Verhältnis gehabt. Also die politisch auch nicht so, auch der Kien, Bezirksobmann von Meran, der hat eigentlich das eingesehen. Und aber der Bürgermeister von Lana, der Norbert Schnitzer, das war einer der Hauptgegner. Und dann Bezirksobmann von Meran. Nicht?
Und haben die dann versucht, dass es die Organisation innerhalb der SVP nicht geben darf?
Oder ja, die haben halt alles und jedes getan. Die Finanzen, wir haben müssen dann selbst zusätzlich, weil das jetzt wiederkommt, die Altmandatare sollten zahlen, weil die Partei Schulden hat, aber wir haben als Arbeitnehmervertreter immer ein 50% von dem, was wir der Partei gegeben haben, zusätzlich für die Arbeitnehmer abgetreten, und das ist ziemlich ein Geld gewesen.
Ja.
Nicht? Aber gerade die Finanzkommission, sie haben ja Geld gehabt früher, vor allem wie dann die Parteienfinanzierung gekommen ist. Nicht? Aber da hat es immer Schwierigkeiten gegeben. Dann auch diese Strategien. Petterlini hat damals den Erschbaumer abgeworben von der SPS. Er war der Chef der SPS, ist dann abgeworben worden. Er ist zwar bei den Wahlen dann nicht durchgekommen, aber sie haben alles versucht. Dann hat es im KVW jetzt noch Leute gegeben, weil wir ja jetzt wesentlich stärker als Beginn hin zur Sozialdemokratie entwickelt haben, wo der Hans-Jochen Vogel uns geholfen hat, vor allem der Peter Jankovic. Da habe ich ein paar Mal recht dringliche Telefongespräche gehabt, weil wie dann der Jenny 83 parteipolitisch verschwunden ist, mit dem Jankovic haben wir schon früher geredet. Wir waren auch beim Kreisky. Und das ist, glaube ich, 81, 82 gewesen. Waren wir Bundeskanzler. Dann hat er uns zum Sinowatz geschickt. Es hat dann auch Unterstützung gegeben von der Seite. Wir haben ein gutes Verhältnis mit den deutschen Sozialdemokraten. Sei es in Berlin, der Steinmeier. Denn wenn er da ist, sind wir immer mit ihm unterwegs. Also ich habe bei den letzten Landtagswahlen die bayerischen Sozialdemokraten sehr stark unterstützt. Also jetzt kann man wirklich von der linken Reichshälfte irgendwo reden, wenngleich natürlich zum Beispiel die Franzelin, der René Collin, eher auf der anderen Seite sein. Aber das hat, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in der konkreten Zusammenarbeit, es ist manchmal, wir haben gesagt, es wäre vernünftiger, wenn dran da hingeht, dran dort hingeht. Also wenn wir wieder alle gemeinsam auftauchen und dann sagen, er ist ein christlich Sozialer, dann haben sie mal einen Termin ausgemacht. Ich war in Pando mit Hans-Jochen Vogel und nach der anderen, die anderen haben gesagt, ja, zu Sismut sollen wir auch gehen. Und wir sind auf dem Klo gewesen und ich sage zum Frasnelli, na, jetzt bringen wir wieder Kraut und Rohr durcheinander. Und wer kommt vom Klo aus, oder Hans-Jochen Vogel? Dann hat er gesagt, zur Sismut geht's leicht. Nein, ich hoffe, jetzt letztes Jahr, der Ding ist mit der Ebert-Stiftung, sei mal gut mit der, was ist die Stiftung der Österreicher, ist die Renner-Stiftung.
Ja,
Renner-Institut. Ja, da sind wir in dauerndem Kontakt. Der Häuptl war das vorletzte Mal da bei der Landestagung. Der Ude war vor 2 Jahren da bei der Landestagung. Also jetzt ist doch so, dass die Kirche nichts mehr sagt, das Einzige, wie ich aus der Politik gekommen bin, ist eine Abschlussveranstaltung der Lehrer gewesen, ja. Ist der Durmwalder gekommen. Der Durmwalder war vor mir Präsident der Hochschülerschaft. Und damals hat er für mich, weil ich in Padua war, hat mich ja auch nicht gekannt, für mich Propaganda gemacht.
Aha.
Weil der Heinz Zanon auch ein Paduaner war. Dann hat er gesagt, ja, wenn ich damals gewusst hätte, dass du ein Sozialist bist, dann war das anders verlaufen. Halt. Die Frage ist nur, was heißt damals? Wir sind Studenten gewesen, aufgeschlossen, haben an die Bewegung geglaubt, das als für sinnvoll angeschaut. Wir haben nicht gesagt, jetzt sind wir da, jetzt sind wir dort. Das war zumindest meine Realität. Aber das haben sie mir in der Partei nie vergessen. Und vor allem, wie ich den Brief der 68er, 78er unterschrieben habe, haben wir den Maniago nicht mehr angeschaut.
Oho.
Ja. Und dann haben mal die Kollegen vermittelt und ich bin dann doch aufgestellt worden und dann in die Regierung kommen. Und der hat man als Duo angeboten. Es war alles wieder eingerenkt, aber halt, ja.
Aber darf ich noch mal ganz kurz da nachhaken? Ja. Das, was ich ja vorher gesagt habe, mit der SH hat es die Konflikte gegeben mit den Dolomiten oder Demonstrationen gegen die Dolomiten. Wie war denn das dann damals mit den Dolomiten? Der war ja sicher auch gegen die Arbeitnehmer. Fraktion, wir
waren. Demonstrationen hat es von Seiten der Studenten
gegeben. Genau, ja.
Da ist so gewesen, dass zu Beginn, zumindest was meinen Vorstand angeschaut, Dolomiten uns eher unterstützt hat. Weil da wahrscheinlich Leute wie der jetzige Kanonikus Meissner, der war im KVW und die Kirche hat dort einen bestimmten Einfluss. Die waren eher dafür, dass wir uns getrauen. Also, das, ich weiß nicht, wer ihm, dem Gargiter, die Geschichte mit den Sozialdemokraten eingeflüstert hat, jedenfalls hat er es geschrieben. Mhm. Aber sonst hat man bei einigen jungen Klerikern, und da beim Dr. Messer, der war Assistent von KVW, der Stricker war Arbeiterpriester damals, der jetzt. Mhm. Also da ist schon eine Gruppe gewesen. Ja. Und der Gargitter hat selber dann auch der 60 gegen die in einem Tag um der Arbeitnehmer gegen die Dolomiten polemisiert, die weil ihm schon etwas umgetan haben. Nicht?
Ja.
Also der hat wahrscheinlich irgendwo ein bisschen eine Kehrtwendung gemacht, aber jedenfalls Dolomiten, der Ebner, seit ich war, hat es all meine Diskussionen über eine zweite Todeszeitung gegeben. Ja. Aber all, mit der nie gemacht worden ist und immer gesagt worden, macht es eine zweite. Leider dann in den 80er Jahren sind ja in Deutschland und Österreich alle regional oder sehr viele Regionalblätter eingegangen. Das ist ja nicht, deswegen ist es ein Wunder, dass die Tageszeitung noch, noch aufrecht ist, aber halt sich auch schwer tut. Da hat die Dolomiten schon, man muss sich das durchlesen, die Berichterstattung gegen die ganze Veranstaltung geschossen. Wir haben zu Beginn interessanterweise ein Blatt mit dem Ebner Toni ausgemacht. Und der Langer war Redakteur, Hauptredakteur dort. Nicht?
Oha!
Ja, ja.
Wunderbare Kombination.
Ja, ja. Aber das ist dann eingestellt worden. Das Kulturinstitut war total gegen, weil Studentenbewegung, ich meine, das ist dann, hat breitere Kreise gezogen, die jetzt unabhängig von Jenny, von Ding, sondern ich meine, es sind sehr viele zurückgekommen aus den Universitätsstädten. Es ist eine junge, intellektuelle Schicht gemacht entstanden. Nicht? Und die haben sich dann nicht die Dinge auftischen lassen. Nicht? Aber Anlass waren diese Dinge. Nicht? Und vor allem, sie sind, deswegen hat der Messner recht, der Alte war ja wesentlich, glaube ich, schlimmer als die christlichen Brüder. Wie der Messner.
Schöne Bezeichnung.
Und da hat sich herausgebildet, natürlich, wir haben dann einen Medienverein später, ich glaube, zur Rettung. Es ist die FF, und die schon mal in Schwierigkeiten kommen. Da haben wir einmal einen Medienverein um moralische Unterstützung. Ja. Und da finanziell hat man ein bisschen geworben, dass eine Unterstützung, aber ist dann finanziell ist nicht viel gemacht worden, aber zumindest nach außen moralisch hat man das gemacht. Also das ist etwas gewesen, diese Auseinandersetzung mit den Dolomiten, und dann mit dem Kulturinstitut hat man sich dann ein bisschen geeinigt, aber dann ist wir, und dann mit Selger, Kofler, aber da ist die Lehrerschaft dann schon zum größeren Teil, dann Ziegauer, nicht der Andergassen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat die Diss gemacht über das Kindergartenwesen. Und Zeit sei immer schon abgeschrieben gewesen. Nicht? Also, es war halt, ich bin dann auch noch 3 Jahre von Zellger weg. Weil, da hast du nicht eine richtige Basis gefunden von dem Wettbewerb fürs Wohnbauinstitut gemacht. Und bin dann über diese Schiene eigentlich, weil die Wohnbauprobleme enorm waren und die Franzelin und auch der Achmüller sich da sehr eingesetzt haben, auch der Ferrari-Karl ist Präsident des Wohnbauinstituts gewesen. Mhm. Über die Schiene bin ich eigentlich zu den Arbeitnehmern gekommen. Mhm. Ich hätte sonst nicht gewusst, wohin ich eigentlich gehe. Mhm. Also das ist gewachsen.
Yeah.
Und ich weiß, damals hat ist auch wieder so ein Artikel erschienen. Mhm. Ich weiß nicht, irgendein Referent wird halt etwas gesagt haben, was denen nicht ganz in Kram gebaut. Und dann hat der Langer mit einer ganz großen Gruppe einen Protestmarsch hinaus in die Museumstraße organisiert.
Aha.
Ja. Und dann ist die Polizei, ich bin drin gesessen, ich bin nicht mitgegangen. Und bin drin gesessen, da kommt die Polizei, ja, sie sind da der Chef. Sie haben jetzt da nach dem Rechten zu sehen. Nicht? Dann habe ich gesagt, ich glaube, es ist Demonstrationsfreiheit. Mhm. Ja, das ist nicht angemeldet. Ja, Studenten haben Schwierigkeiten. Es ist dann nichts entstanden, weil die schon kapiert haben. Mhm. Nicht? Ja. Und dann auch die Vorstellung mit dem Handkeck, wo die Welt passiert ja nichts. Nicht? Sieht ja nichts. Ja. Ist sogar der Walter Ammon auch gegangen auf die Biene. Der Walter Ammon ist eigentlich ein typischer Liberaler gewesen, sicher kein Konservativer. Oder
Bozner Bürgertum, oder?
Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Und ja, eben die eher Unzugänglichen sind die gewesen, die aus den Dörfern gekommen sein, auch promoviert haben und noch in dieser dörflichen Tradition weiter und dann in die Gremien reingekommen sein. Mhm. Also ich glaube, dass die nicht die leichten Gesprächspartner waren. Und ja, aber es ist eine, das muss man im Fluss sehen.
Ja, natürlich.
Nicht? Klar, und die Studentenbewegung hat da viel bewirkt. Mhm. Aber nicht nur, es ist eine neue Generation gekommen.
Ja.
Nicht?
Ja.
Die hat die ganzen Erfahrungen des Krieges und des ersten Aufbaus und so weiter. Obwohl die Zeiten auch sehr schwierig waren. Die 60er Jahre sind sehr, also man hat von daheim aus überhaupt nichts gehabt. Nicht, also das waren bis Mitte der 70er Jahre, die 50er Jahre waren sehr schwierige Zeiten. Mhm. Nicht? Ja. Eben auch die ganze Abwanderung aus dem Oberfinchgau in die Schweiz. Und deshalb, weil sie gesagt haben, ja, was ist denn passiert im Oberfinchgau, weil da doch viele bei den Aktivisten waren. Mhm. Ich weiß nicht, welchen Ausdruck Sie wählen.
Ja, ich weiß nie, welchen ich verwenden soll, weil es ist schwierig.
Ja, ja. Jedenfalls Aktivisten
ist
positiver als,
genau,
als Terroristen.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und also, ich glaube schon, dass der Boden vorbereitet war, irgendetwas auf die Beine zu bringen. Mhm. Und ich meine, auch die Einstellung des Kreisky ist ja nicht so gewesen, dass er mit denen nicht gereden hat wollen, sondern er hat es in die Geschichten, in seine Politik eingebaut. Und das ist ein Stein gewesen, wenn Sie alle so. Es hat schon zu Beginn, nach den ersten Attentaten, ist die Verhandlungsbereitschaft eher zurückgegangen, der Italiener. Die haben ja wollen das Kriegsrecht da aus.
Ja, genau.
Und der Schelva, Innenminister, ist ja dabei gewesen, auf dem Brenner zu fahren. Mhm. Und ist dann beim Gargiter eingekehrt in Brixen. Der Michaeler war sein persönlicher Generalvikar geworden. Das war mein Präfekt im Vorbereitungskurs im Vincentino. Und er hat gesagt, dass Also Gargeter war ein Choleriker mit allem drum und drum.
Ja.
Der hat den Schelver so zusammengestellt, der ist nach Hause und nach Rom zurückgefahren. Der ist nicht auf dem Brenner mehr raufgefahren.
Okay.
Da sollen die Wände gezittert haben. Weil es schon die Attentäter, sogenannten, schon ja im Kerker misshandelt worden sein
und
die Folterung und alles.
Ja, ja.
Und das hat er natürlich aufgegriffen, der Gargeter. Und also da hat es schon, das hat schon auch, positive Dinge, vielleicht ein bisschen negativ zu Buche geschlagen, wo dann deutsche Rechte,
ja, genau, also das,
und da auch der Kultur, ja, Kulturwerk Südtirol ist schon auch ein bisschen rechtslastig gewesen, wobei sie sehr viel auch gemacht haben, mit sicher die Österreich hat wesentlich mehr gemacht, hat aber nicht geredet oder reden können. Und die Stille Hilfe hat auch mehr gemacht. Aber das Kulturwerk ist schon ein bisschen, sagen wir ja, da in dem Vorwasser.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Also, ich glaube, zum Abschluss, also wir haben ein ausgedehntes Programm durchgezogen. Leider mit dem Ausscheiden der Gründergeneration ist das Ganze ein bisschen weniger einflussreich gestaltet worden. Auch das Ganze hat sich ein bisschen auseinandergelegt. Obwohl 7 Abgeordnete waren, bis 2003 waren 7 Abgeordnete Arbeitnehmer.
Das ist wirklich viel, ja.
Ja, 2008 sind nur mehr 3 geblieben, wobei einer Obmann worden ist, der Partei.
Stimmt, wunderbar.
Ja, und das ist, also wenn du in einer Partei keine Basis hast, dann mache ich nicht Obmann. Also das, glaube ich, hat sich da von einer Gruppe, wo der Zeller war und mehr aus der Nähe Burgdorf nach dem Finchgau, da überzeugen lassen, nach dem Büchler Rolle, nicht das zu machen. Und das war für die Arbeitnehmer zumindest sicher nicht positiv. Jetzt sind wieder 4. Jetzt wird man in der Legislatur schauen. Aber ja, es war halt die Zeit, wirken muss in der Zeit, wo man wirken kann. Nicht?
Ja.
Jetzt wäre auf der anderen Seite wieder eine Situation, wo es doch sozialpolitisch großen Einsatz braucht, auch mit Hirn, weil es wird schon sehr viel, gerade was bestimmte Unternehmen früher nicht machen haben könnt, wird jetzt mit dem Hinweis, wir sind in Krise, werden Errungenschaften in Frage gestellt. Und insofern, glaube ich, müsste man wieder eine Gruppe finden, die die nötige Überzeugung hat, die einen Schulterschluss zusammenbringt. Und ja, wir, also zum Abschluss noch, 2002 ist ja die Ausstellung hier gemacht worden, von Wien aus. Bruno Kreisky, Seine Zeit und mehr. Und da war eine Delegation auch da unter der Führung des Nationalratspräsidenten Fischer. Und auch damals hat das Kulturinstitut die Delegation der Sozialdemokraten eingeladen. Auch nicht die Partei, sondern die Arbeitnehmer haben eingeladen. Und wir haben uns sind zum Merkelhof gegangen, Abendessen, haben uns gut unterhalten. Und das hat dann schon bewiesen, dass da ein Qualitätssprung gemacht worden ist, sonst passiert so etwas nicht.
Ja.
Nicht die kommen und entweder sie gehen allein irgendwo hin oder sie werden offiziell eingeladen. Ja. Aber der Fischer hat gesagt, nein, die Arbeitnehmer haben eingeladen und er geht dorthin. Wobei die anderen, also wir sind eine Zeit lang auch bei Ruhe gewesen, weil gerade die 20 Jahre Paket hat mir der Jankovic und der Fischer angerufen, es muss ein Südtiroler auch dabei sein, bei den Sozialdemokraten, weil der Fischer war Nationalratspräsident damals.
Ja, genau.
Und sie möchten halt jemanden haben, ich war damals Landeshauptmann Stellvertreter. Und dann bin ich hinausgefahren, die Partei war nicht so hoch erfreut, nicht, aber ich habe das Feeling, jedenfalls ist sicher da. Das ist zum Schluss noch, möchte ich das gesagt haben.
Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt sitzt man schon sehr lang.
Ja.
Ich hätte zwar, wenn zwar nachfragen hätte, schon noch, aber ich weiß nicht, ob Sie noch kurz Zeit hätten, dass ich Sie noch was fragen kann. Ja. Sie haben ja gesagt, irgendwie das sagen wir, zweite Hälfte 60er Jahre war so ein Aufbruch unter die Studierenden, unter die Studenten in Südtirol. Es sind ja Studenten, die sind von überall gekommen, haben in Österreich studiert, haben in Italien studiert.
Deutschland.
Von Snelli
natürlich hat in Göttingen studiert.
Ja,
Chemiker. Und hat den Brand miterlebt und die Euphorie, Demokratie waren und so. Also es wird da schon.
Ich stelle mir das ja so spannend vor, weil dann kommen Studierende aus unterschiedlichen Ländern zurück, mit oder auch unterschiedliche Städte zurück, mit unterschiedlicher Verordnung. Entschuldigung. Und mir scheint, es ist viel diskutiert worden über die unterschiedlichen Erfahrungen, was sich dann wieder auseinanderentwickelt hat. Aber das muss wirklich eine spannende Zeit gewesen sein. Also gerade in Deutschland ist ja viel passiert und in Italien mit Lotta Continua zum Beispiel. Wie hat man da zusammengefunden? Also wenn ich jetzt dran denke an diese unterschiedlichen Charaktere, wie Sie, wie an Mummelter, an Alexander Langer, das sind unterschiedliche Persönlichkeiten, was aus meiner Geschichte mit Südtirol gar nicht mehr zusammengeht. Können Sie mir das genauer erzählen, wie das da in die 60er Jahre, die ganzen Diskussionen in der SA waren, wie sich die SA als so etwas Offenes entwickelt hat? Das würde mich schon sehr interessieren.
Ja, man muss das Ganze ein bisschen differenziert sehen. Und zwar insofern, es hat auch konservativere Kreise in der SA gegeben. Es hat ausgeschlossene Kreise gegeben, es hat sehr prononziert linke Kreise gegeben. Also Diskussion ist nicht eindimensional verlaufen, sondern es ist schon recht kontrovers diskutiert worden, vor allem zu Beginn.
Aber es war ja, wenn ich das richtig sehe, eine Zeit, wo eigentlich das gesellschaftliche Klima nicht nur in Südtirol, sondern auch in Österreich und in Deutschland, noch nicht so weit war, dass Diskussion was Positives war. Das heißt, irgendwer hat das ja dann in Südtirol auch erst angefangen. Und diese Bereitschaft hat dann angefangen, miteinander zu reden, miteinander zu diskutieren und das auszutragen, oder?
Ja, also man war nicht gerne gesehen. Mhm. Und die Veranstaltungen, der SH, die früher ins Ganze gepasst haben, das ja. wird halt gemacht, das ist schon sehr stark von den Dolomiten und von den Institutionen und da von der Volkspartei umgegriffen worden. Mhm. Nicht, also es war nicht so, dass das eine gemahnte Wiesen war, ja, so als seine Halle. Wobei auch bei den Studenten, das habe ich auch gesagt, ja. es war nicht so, dass da eine Revolution war in Südtirol, auch bei den Studenten nicht. Also bestimmte Vorkommnisse, zum Beispiel in Paris damals, Liebe de Gaulle hat müssen zurücktreten, und auch mit Tutschke, der ja einen großen Auftritt nicht 68, sondern 67 schon gehabt hat. Ja, da ist schon etwas los. Und ein Ratzinger, der dann gerne nach Regensburg gegangen ist, weil er in Tübingen sich unwohl gefühlt hat, weil er gemeint hat, es führt alles ins Also, aber was allgemein gesagt worden ist, ein bisschen der Ruf nach Pluralismus, also das war schon da. Und das war generell da. Die Grazer wurden wesentlich fortschrittlicher als die Innsbrucker. Die Florentiner wesentlich fortschrittlicher als die Paduaner. Also es hat schon auch der Genius Lotzi, wo die Einzelnen waren, war ausschlaggebend. Aber die Tatsache, dass man zumindest die damals richtig Aktiven irgendwo in der Politik wiedergefunden hat, beweist, dass und mit Programmen, die nicht Altes kopiert haben, sondern einfach gesellschaftspolitisch zeitgemäßes aufgegriffen haben, nicht? Also das beweist, dass es diesen Aufbruch gegeben hat, dass es gebraucht hat, nicht? Wenn auch, also wie wir da die Veranstaltung im Gemeindehaus gemacht haben, 67, Eröffnung des Kulturhauses. Dann bin ich hingekommen, ich bin auch eingeladen gewesen und bin hingegangen. Dann ist man fast behandelt worden wie einer, der nicht daherkehrt. Der Professor Eichbichler, Philosophieprofessor, ist auf mich zugekommen. Ja, was wir uns erlaubt haben gestern, das ist ja impertinent. Ich kann mir an den Ausdruck noch genau erinnern. Impertinent. Also, aber es hat dann die Experimentierbühne gegeben, die ein Kabarett gemacht haben, wo auch, sagen wir, die etwas aufgeschlossene Bürgerschaft da hingegangen ist. Also, es hat halt, die Zeit hat schon gebraucht. Also, von heute auf morgen ist das, als es war, es hat auch niemand irgendetwas aufoktroyiert, sondern das war eine Bewegung, die einfach sich breit gemacht hat. Ich meine, das hat der Kreisky auch mal gesagt, nicht? Also, dass man die Gesellschaft mit Demokratie durchdringen muss oder so ähnlich. Nicht? Also, vor allem Demokratie, Partizipation, ja. Mitbestimmung, mhm, auch die ganze Mitbestimmungsproblematik ist vor allem auch auf den Universitäten. Ja. Die Reform der Fischer hat ja damals in Wien auch dieses Reformgesetz, glaube ich, aber zu Beginn der 70er Jahre,
ja, ja,
nicht in den 60er noch, die Firnberg, die hat ja der Kreis geholt,
genau,
nicht? Und jetzt braucht es das Wissenschaftsministerium nicht mehr.
Ja.
Nicht? Also das
es der, ist traurig, ja,
der Wirtschaft zuzuschlagen.
Ja.
Nicht, also ich glaube, Wissenschaft, Kultur und alles, was damit zusammenhängt, das ist schon mehr als Wirtschaft. Nicht?
Also das finde ich jetzt persönlich ist wirklich das größte Armutszeugnis, ja, von der Regierung in Österreich momentan. Also nicht leicht, das Wissenschaftsministerium aufzulösen, sondern das dann ausgerechnet der Wirtschaft zuzuordnen.
Ja.
Also gut, aber...
Ja, bei uns da hat jetzt die Universität, gut, da hat der Landeshauptmann den ganzen Wirtschaftsbereich. Aber er hat die Unis,
ja,
und den ganzen Wissenschaftsbereich sich selbst als Wirtschaftschef zugeordnet.
Aha.
Die ganzen Studienförderung, die ganze Universität,
mhm,
und die Innovation. Unter dem Titel Innovation hat er das alles mitgenommen.
Mhm, mh.
Ja, es wird schon natürlich eine Logik haben, aber ich denke halt, es haben wir ein super Partys bleiben.
Mhm.
Weil das Ganze geht ja sowieso, wird alles ökonomisiert.
Mhm,
und der Humanismus, alles Humanitäre,
mhm,
wird verschwindet, ja, sehr oft. Und gerade dieses neoliberale System,
ja,
hat ja wesentlich dazu beigetragen, dass das in alles in die Richtung geht.
Genau.
Ja. Ja. Und noch etwas?
Ich wollte eigentlich auf die, es ist jetzt zwar noch nicht angesprochen worden, aber auf die Sitzung der SVP 69 im Iran eingehen.
Ja.
Können Sie sich an das erinnern, wie Sie sich daran erinnern, wie Ihre Eindrücke dazu waren? Weil da hat es ja echt, würde man sagen, zumindest eine Fraktionierung der Südtiroler Volkspartei gegeben, wo man auch nicht gewusst hat, gibt es eine Spaltung oder wie wird das ausgehen. Und es ist schon eine Entscheidung für Südtirol getroffen worden, die ja danach dazu geführt hat, dass sie denn diese Durchführungsbestimmungen mit ausarbeitet haben. Wie ist das bei Ihnen in Erinnerung, diese ganze Geschichte? Also wenn, diese ganze Abstimmung, auch die Differenzen zwischen Brugger und Maniago und so.
Ich glaube, dass es effektiv zwei Gruppierungen gegeben hat, die sich auch persönlich bekriegt haben. Also das war schon ein Wunder, dass keine, mit Ausnahme der Geschichte mit Tietl, vorher Jenny, aber dass es zu keiner Abspaltung kommen ist. Also, wobei den beiden Akteuren, vor allem den Brugger, unter dem Gesichtspunkt, weil der Jenny hat ja immer vertreten, der Brugger hat auch gespielt.
Mhm.
Mhm. Ja. Er war nicht der Antipaketler, mhm, wie zum Beispiel ein Dietl, wie ein Benedikter, wie ein Alsass.
Mhm.
Der Alsass war es nicht. Aber er ist halt auch ein Antipaketler. Aber es hat zwei Fraktionen gegeben, die miteinander nicht mehr kennen haben. Und deswegen war es höchste Zeit, dass der Abschluss gekommen ist. Mhm. Mhm. Und man hat es, ich war schon oben auf der Landesversammlung, weil der Hugo Gamper damals ja recht, möchte sagen, zurückgehend in die Geschichte, in den Ersten Weltkrieg und was da alles ist, dann die Faschistenzeit und das ist ja alles hervorgeholt worden. Der Maniago, der gesagt hat, ja, er ist zu einem Aufmarsch da der Alpine gegangen und rausgeschaut hat, das und das und das dafür. Also, es ist teilweise auch mit harten Bandagen gearbeitet worden. Also, man hat nicht den Eindruck gehabt, dass das eine Partei ist. Und dann ist etwas dazu gekommen, der Aufbau.
Ja,
das ist wieder,
genau.
Das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja.
Also, das ist die Fortsetzung gewesen, der Gangart, die nach dem Krieg gegangen worden ist.
Ja.
Weil ich glaube, da hat der Maniago sogar mal gesagt, im 54 oder wann, der Gamper hat vom Todesmarsch der Südtiroler geredet.
Ja,
weil der Maniago hat gesagt, wir sind als Minderheit gut geschützt oder so ähnlich. Wobei er dann gegen Ebner und gegen das Bozner Bürgertum gewählt worden ist. 1957, glaube ich. Nein, vorher. Oder zu Beginn und da ist die Geschichte draußen. In Siebenskron gewesen. Also das. Und dann hat der Ritz und der Ebner und überhaupt Wirtschaftskreise haben halt gemeint, da Aufstand zu proben. Und dann haben sich die Maniago-Gruppe hat sich dann mit der anderen Gruppe wieder, und dann sind die zwei nicht mehr aufgestellt worden bei den Wahlen zum Parlament. Dann ist der Weyer gekommen, dann ist der Tiertl gekommen und der Mitterdorfer, aber auch der Mitterdorfer ist mehr Maniago-Seite und kirchliche Seite gewesen, während die anderen haben dem Garwitter, der ja Walscher Seppel gewesen hat, es allem nachgetragen, dass er nicht so aufgetreten ist wie der Erzbischof in Zypern. Wobei es schon eine andere Situation ist, nicht? Der hat seine Gläubigen aufgetreten, nicht gegenüber den Moslems oder den Türken. Nicht? Während der liebe Gargitter hat auch andere Schäflein gehabt. Nicht? Nein, aber das hat zu großen Spannungen, die teilweise zu Feindschaften geführt haben. Und wobei der Oppositionsführer Brugger Politiker genug war, um das Ganze nicht in einer Sachkasse enden zu lassen. Nicht? Und deshalb bereit war. Und insofern der Maniago war auch heilfroh, dass erstens das Ganze durchgegangen ist und zweitens, dass es so knapp war, weil das ist eine Trumpfkarte. Der Maniago war ein Stratege. Nicht? Weil wenn das so 90% durchgegangen war, das hatten die Italiener weniger ernst genommen als der 52%. Und das, glaube ich, insofern hat man sich wieder zusammengespielt und Benedikt hat mitgemacht im Bereich der Durchführungsbestimmungen und hat gekämpft und der Maniago hat halt viel Mittelmeer zwischen Rom und und Bozen und der Benedikt, weil er hat alle Faschisten geheißen. Ne? Ja. Mhm. Mal bei einer Sitzung scheint des Militärs, haben sie halt das Militär hat eigene Vorstellungen gehabt ja. Und nachher ist er aufgestanden ist gegangen und hat gesagt, ihr seid ja alles Faschisten. Aber gekämpft hat er schon.
Ja, ja.
Und was er getan hat, sich kundig gemacht. Mhm. Er hat einen Berater mitgenommen und man hat sich müssen mit, er hat ja zwei, drei Rechtsanwälte gehabt und wie Guarino, man hat sich als Berater, weil er hat ja auch nicht Bernd Ritz, ich kann mal Freunde, wie weit seid ihr? Ja, aber das muss man sehen, dass da ein Strang war, Bürgerwirtschaft, die eigentlich dann nicht mehr Partner waren.
Mhm.
Nicht, ja. Weil die entscheidenden Verhandlungen sind dann losgegangen und dann sind Leute von Maniago und Leute vom Brucker, also Paketler, Antipaketler gewesen. Mhm. Wobei dann wieder der Jenny hat ja weil die Sozialisten ja dagegen gestimmt haben im Parlament,
ja, genau.
Hat der Jenny aus, ich würde sagen, nicht nur, weil er überzeugt war, sondern auch aus Gründen der Fraktionsgründen, da ist eine Fraktion gewesen, das haben sie auch gesagt. Und der Dietl ist dann, hat ernst gemacht, so gesagt, er kann er nicht mehr.
Ja. Sie haben gesagt, Sie waren Berater für diese Durchführungsbestimmungen. Ja. Das würde mich interessieren, wer hat das konkret ausgeschaut, was haben Sie da gemacht und wie schwierig war das auch, solche, diese Durchführungsbestimmungen zu verhandeln, auszuarbeiten, dann umzusetzen oder eben bis 31. Jänner 72, dass sie dann erlassen sind.
20. ja.
20. Na, ja, ist falsche Datum aufgeschrieben.
Ja, also ich bin beim Zelliger, er hat so eine Landesschulkommission eingerichtet, also nicht der Landesschulrat, wie er jetzt ist, der ja in der Verfassung festgeschrieben ist, und Studientitelverhandlungen. Dann auch verschiedene Gesetze und vor allem das wesentliche Wort die Durchführungsbestimmungen. Und da hat man schauen müssen, was sind unsere Kompetenzen und dann einen weitreichenden Vorschlag machen. Weil, und das ist dann und das ist durchweg so gehandhabt worden, dass hier in Bozen die Ideen ausgearbeitet worden sind. Und mit dem Benedikt besprochen worden sind, weil der hat ja auch nicht die ganze Palette kennen.
Ja, ja, klar.
Nicht? Und das war ein Prozess. Ich war damals, ich bin auch in Brixen gewesen, weil damals meine Freundin in Brixen war. Da hat er am Sonntag angerufen und ich bin zwei Monate mit ihm unten gewesen. Bin da hingeschickt worden, dort hingeschickt worden. Zum Mittag hat er gesagt, wir können nicht Mittagessen gehen, weil kann man nur Mittag arbeiten. Auf Nacht hat er gesagt, ja. Wir können nicht Abendessen gehen, weil selber schlafen muss nicht mehr. Also er war schon, er hat schon gefordert. Und die war damals, habe ich mich mit Büchern eingedeckt. Und wie wir fertig gemacht haben, die letzten Sachen, haben wir die Möglichkeit gehabt mit dem Taxi, von den Trentinern auf den Bahnhof zu fahren. Nicht? Und die haben müssen meine Bücher zusammenpacken, ein großes Koffer. Und der Benedikt hat gesagt, ja, lass uns das da, das wird schon jemand da bringen. wer das dann auch gebracht hat, fluchend auf dem Potsdamer Bahnhof, ist der damalige Abgeordnete Mitterdorfer gewesen. Ja, was ich ihm als Zumutung ihm halt erklärt. Das, also man hat, es war so, dass Gegenentwürfe kamen sein von der Bürokratie und nicht von der Politik. Wir haben das große Glück gehabt, Präsident der 612. Kommission war der Berloffa.
Ja,
und der war sehr aufgeschlossen, was ich bin mit ihm. Ein, zweimal von Rom nach Botzenauer gefahren und der hat sich interessiert, gefragt, wer das ist. Gerade die Matura.
Ja.
Da haben wir gesagt, bei der Matura wollen wir Zuständigkeiten. Und dann ist, wir können Durchführungsnormen erlassen zur Matura. Ist dann letztendlich herausgekommen, weil die Staatsprüfungen Sache des Staates geblieben sein.
Ja.
Und die Lehrer sind auch beim Staat geblieben.
Genau.
Sind erst die Lehrer, hernach ist die Verwaltung der Lehrer delegiert worden in den 90er Jahren. Nicht, die sind beim Staat geblieben. Und und dann hat es zum Beispiel ein Ente per le Pagelle gegeben, nicht, in Rom. Alle Zeugnisse haben unten gedruckt werden müssen. Ja, das ist die ganze Diskussion über die Ente Nutili nicht losgegangen. Und da sind auch Besitzstände dahinter gewesen. Nicht? Also die, und das wird überall so gewesen sein, die eingesessene Bürokratie ist sehr zurückhaltend gewesen, hat zentralistisch, das war eine zentralistische, die hat wenig loslassen wollen. Und wir haben halt versucht, möglichst viel da hineinzupacken. Wir haben dann das Glück gehabt, dass sie und einen jungen Juristen umgestellt haben, der dann, glaube ich, sogar, Generaldirektor worden ist in späteren Jahren. Und mit dem hat man reden können. Das war ein Sizilianer, mit dem hat man eben reden können. Also, wenn man denkt, wir sind da Artikel gewesen. Wenn man,
ich vergesse es jedes Mal.
Ja, wenn man auch gesetzter Fall sind 30 Artikel gewesen.
Ja.
Und wenn man da zwei Monate Arbeit gehabt hat, aber allein, Gott sei Dank, ist der Termin gewesen, den man einhalten hat müssen. Nicht, wobei, zum Beispiel bei den Ladinern, ist ja von uns, vielleicht ist die Regelung, die jetzt gekommen ist, wird schon in Ordnung gehen, aber es ist gesagt worden, die Ladiner können auch entscheiden, ob sie eine ladinische Schule, eine italienische Schule, eine deutsche Schule haben wollen. Und da hat man sich dann geeinigt in der Regierung, dass man da vor dem Verfassungsgerichtshof geht, weil da hat man sich nicht reinigt.
Okay.
Da hat man müssen zum Verfassungsgericht und der hat dann festgestellt, Schutz der Volksgruppe, es gibt nur eine Schule, Ladinisch als Sprache, als Muttersprache soll mitgehen und sonst Hälfte Deutsch, Hälfte Italienisch. Wobei Deutsch nur Leute, Ladiner, die man ist sogar die eine bestimmte Oberschule gemacht haben. Bin ich nicht ganz sicher. Aber jedenfalls hat man da sehr dann auch bei der Matura. Und das ist wieder gekommen bei der Berufsmatura, wo ich dann mit dem Zeller zu streiten gekommen bin. Weil da hat die Moratti ein Gesetz gemacht, dass Kurse, die gemacht werden, und bei uns sind es vor allem auch die Lehrlingskurse, das mit Zusatzlehrveranstaltungen, die zur Matura antreten können.
Ja, ja.
Nicht? Und dann hat sie ein Gesetz gemacht, dann ein weiteres Durchführungsgesetz. Und dann haben wir gesagt, wir haben in unserem Durchführungsbestimmung die Norm, dass weitere Durchführungsbestimmungen das Land erlassen kann. Und das hat der Verfassungsgerichtshof, da ist der Berlusconi damals zum Verfassungsgerichtshof gegangen, und das hat er gespritzt. Er hat gesagt, diese Norm ist nur für die Ladiner. Und da hat der Zeller mitgespielt. Und ich bin fuchsteifelwild worden. Die haben gesagt, wir haben das gestritten, ich dem Berlusconi. Weil das ist auch nicht nur Frage der Sprache, sondern auch Frage des Systems. Die anderen haben ja das Lehrlingswesen nicht. Und ich glaube, die Berufsmatura in der Schweiz kann man das in Anschluss an die Lehrlingsausbildung machen. Und während der Lehrlingsausbildung kann man auch schon Fächer vorsehen, wenn jemand Interesse hat und so weiter. Jetzt hat die liebe Madame Kasslatter das Einzige, was sie getan hat, weil da waren sie schon in der Partei, sich mit der Hand, die Lehranstalten von dem System staatlicher Art in die Berufsbildung getan. Aber die Matura muss eine der Maturen sein, die der Staat vorsieht. Und nichts anderes ist gemacht worden. Da sieht man, das hat der Benedikter, das hat er nie konzidiert. Nicht? Und das ist, weil sie sich mit der Materie nie beschäftigen. Nicht daran kämpft da. Ich weiß nicht wie. Nicht?
20 Jahre.
Ja. Wobei in der Verfassung steht, dass die Staatsprüfungen staatliche Materie sind. Aber er hat doch versucht, da etwas herauszuholen, dass man, wenn ein Gesetz gemacht wird, dass man noch dieses Gesetz mehr da auch, was die Staatsprüfungen anbelangt, umpassen können in unsere Realitäten, die natürlich nicht nur sprachlich ist, sondern auch systemisch ist. Ich sage nur, das ist ein typisches Beispiel, wo man dann teilweise auch über den Buchstaben hinausgegangen ist.
Und wo man jetzt einfach sieht, es ist jetzt wieder eine andere Generation, die in diesem ganzen Kampf um das Paket nicht mehr aufgewachsen ist und nicht mehr drin ist. Weil Sie vorher den Berlosser angesprochen haben. Das wäre dann meine letzte Frage, dann lasse ich Sie in Ruhe. Also Sie haben gesagt, es war eine große Hilfe, mit Berlosser einen Unterstützer auf der Seite zu haben. War das damals ein Thema, und wenn ja, wir, dass man mit den italienischsprachigen Südtirolern zusammenarbeitet, auch zu schauen, für die was zu machen, oder dass die zumindest diesem Paket so zustimmen können, oder ist es immer nur darum gegangen, nur unter Anführungszeichen die Regierung in Rom dazu zu bringen, dass es für die deutsche und ladinische Bevölkerung diese Schutzregelungen gibt. Also hat es da einen Versuch, mit die italienische Bevölkerung einzubringen, oder jetzt überspitzt formuliert, war Berlosser wichtig, weil er gute Kontakte nach Rom gehabt hat?
Ja, der Berlosser ist ja vom Staat ernannt worden. Und auch als war Staatsvertreter.
Ja.
Und der hat ja schauen müssen, dass auch, und die Staatsvertreter haben als Konsulenten Mitarbeiter im Ministerium gehabt. Also, es war nicht so, dass da die Politiker gesagt haben, denen ist nur ich sehe das so und ja, ich sehe das ein bisschen anders. Mhm. Die Ladiner-Geschichte zum Beispiel. Da hat der Berloffa, da ist man nicht einig geworden. Mhm. Und die Regierung hat gesagt, lass mal den Verfassungsgerichtshof entscheiden. Ja. Aber da waren wir einverstanden, dass der Verfassungsgerichtshof entscheidet. Es hat dann also er hat geschaut, und er hat sich viel Mühe gegeben, dass man zusammenkommen ist.
Ja.
Dann hat er, also er. Ja. Aber sonst ist, waren das schon harte Diskussionen. Und die Italiener von da, ist nicht so gewesen, dass sie auf unserer Seite waren.
Deswegen frage ich ja. Also Berloffa hat es vor denen ja verteidigen müssen.
Ja, ja. Aber er ist halt insofern wichtig gewesen, dass sein Ziel war, dass ein Vernehmen da ist zwischen dem Staat und dem Land, was mit Ausnahme dieser ladinischen Schule gelungen ist.
Ja.
Nicht? Und auch, ich meine, und die Entscheidenden waren vor allem die Berater, das heißt des Ministeriums, von uns. Er hat aus jeder Abteilung halt, wenn ich das seine Leute mitgenommen. Also Vorbereitung, dann unten Totaleinsatz, wie er am Tisch. Ich weiß, wie wir nachher aufgefahren sind. Hat das einzige Mal, was er gesagt hat, jetzt gehen wir in gibt es einen Wagen, wo halt ein Restaurant ist.
Ja,
jetzt sollte er einmal ein Mittagessen spendieren.
Dann war er zufrieden.
Ja. Aber sonst auch, wie ich zu Beginn gesagt habe, haben also bestimmte Dinge sind immer wieder diskutiert worden, nicht wie die Rolle, weil der Berliner Kreisky ist ja hat mal eingeladen worden, ich glaube im Jahr 65 oder 66, von jenen ist er zur Persona non grata erklärt worden.
Wirklich?
Ja.
Aha,
von den Italienern.
Von den Italienern, ja. Ja gut, mit dem Gang vor die Uhr,
ja,
aber mit ihm.
Ich weiß, dass gerade von den nicht grad, Freunden der Volkspartei gesagt worden ist, dass da die Volkspartei mit der Demokratia Christiana und der ÖVP, dass die zusammengearbeitet haben. Um das auf diese Weise zu verhindern, dass er reiner kommt. Also, es war doch alles noch hochpolitisch. Also, die Durchführungsbestimmungen haben wir 20 Jahre gebraucht.
Das hat das, gedauert, bis dann.
Und dann sind auch Dinge vorbereitet worden, wie bei der Elektrizität. Hat man von Blankoscheck geredet. Und ich weiß nur bei der Elektrizität, dass das beredet worden ist. Und über die Delegierung der Lehrer, weil unsere Lehrer nicht gewollt haben. Es war nicht so, dass, die Mittelschullehrer haben wollen, und das ist in der 19er Kommission besprochen worden. Die Volksschullehrer waren dagegen und selber aufs Gros.
Ah, wirklich?
Dass die Lehrer zum Land kommen.
Aha. Weil das war ja wirklich spart, dass die Lehrer dann zum Land kommen sind.
Ja, wobei die Gesetzgebung der Staat macht.
Ja, klar.
Das ist gut, man kann was kollektiv vertragen, weil jetzt vieles nicht mit Gesetz gemacht wird. Jetzt hat man ein bisschen Spielraum bei dem Kollektivvertrag, der wird da gemacht und da hat man Spielraum. Aber die Gesetze praktisch sind für uns bindend, die unten gemacht werden.
Ja, klar. So, jetzt habe ich sie wirklich schon sehr lange ausgehalten. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie trotz Ihren Bedenken, dass Sie mir nichts sagen können oder nicht viel, doch so lang für mich Zeit gehabt haben und mir interessante Sachen gesagt haben. Ich wollte jetzt ganz zum Schluss, weil wir eingangs darüber gesprochen haben, dass wir gern diese Interviews transkribieren würden und auch den Benutzern zur Verfügung stellen, wollte Sie nochmal fragen, ob wir aus Ihrer Sicht das dürfen oder ob wir es eine Zeit lang noch sperren sollen oder ob Sie zuerst das Transkript lesen wollen. Also wie gesagt, das sind wir offen.
Na, das Ganze ist ja nicht druckreif.
Es ist nicht druckreif und es ist auch für alle.
Also ich würde eher sagen, dass Sie mal versuchen, ein Interview aufgrund der Informationen, die Sie gekriegt haben, etwas zusammenzuschreiben und dass Sie das lesen kann.
Okay.
Also ich brauche nicht das lesen, was Sie da sich aufgeschrieben haben. Ich möchte das lesen, was Sie dann effektiv verehren.
Ja, genau. Na, dann werde ich Ihnen das auf jeden Fall zukommen lassen, aber auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank. Ich habe es spannend gefunden, weil es für mich einfach eine Zeit betrifft, die die letzten Jahre dann, wo ich ein bisschen was mit dran erinnern kann, aber 60er, 70er Jahre, da war ich ja Kind. Also von dem her ist das dann auch ganz, ganz spannend.
Leben Sie in Wien, oder?
Ich lebe in Wien, ja, aber ich bin aus Latsch. Also ich bin Finchgerin eigentlich. Gebürtige. Und von dem her ist es dann auch immer ganz spannend, irgendwie das wieder eben aus unterschiedlichen Perspektiven zu kriegen. Also deswegen nochmal vielen herzlichen Dank.